Wochen der Ferienzeit innerlich diesen Impuls, Psalme mit euch zu teilen. Vor zwei Wochen habe ich damit begonnen und vor zwei Wochen war es der Psalm 27, insbesondere der Vers 4, wo David aus einer schwierigen Lebenssituation schreibt und eine Sehnsucht zum Ausdruck gebracht hat. Ich wünsche mir eines von Gott. Eine Sache, die will ich über alles andere stellen und die ist mir wichtiger als alles andere. Dass ich bleiben möge im Haus des Herrn, um die Freundlichkeit des Herrn anzuschauen. Er hat sich danach gesehnt, Zeit mit Gott zu verbringen, eine geschützte Zeit an einem geschützten Ort, um einfach Gemeinschaft mit Gott zu erleben. Weil er es so dringend auch gebraucht hat, er hat es vermisst, er war in Schwierigkeiten und hat sich gesehnt, Gott schenkt mir das doch bitte. Und das war so der Hauptimpuls vor zwei Wochen von David. Heute habe ich einen neuen Impuls, den ich mit euch teilen möchte. Aber zuerst möchte ich alle ganz herzlich begrüßen, die auch die Predigt jetzt zu Hause anschauen an ihrem Endgerät. Und ich wünsche euch Gottes Segen, wenn ihr das jetzt anschaut und anhört, dass euch das Wort Gottes berührt, ganz neu. Wie schon wieder Güte Gottes hinter mir, Psalm 19, oh, da kommt ja was, ne? Das war gerade der Impuls von Claudi. Gottes Güte will dich jetzt beschenken mit diesem Psalm. Und ich habe mir vorgenommen, ich will ihn mit euch ganz lesen. Wenn die Technik funktioniert, dann werdet ihr mitlesen können hinter mir. Nach der Hoffnung für alle Übersetzungen. Ein Lied von David. Der Himmel verkündet Gottes Hoheit und Macht. Das Firmament bezeugt seine großen Schöpfungstaten. Ein Tag erzählt dem Nächsten davon und eine Nacht sagt der anderen weiter. Dies alles geschieht ohne Worte, ohne einen vernehmlichen Laut. Doch auf der ganzen Erde hört man diese Botschaft. Sie erreicht noch die fernsten Länder. Der Sonne hat Gott am Himmel ein Zelt aufgeschlagen. Am Morgen kommt sie strahlend heraus wie ein Bräutigam aus seiner Kammer. Siegesgewiss wie ein Held beginnt sie ihren Lauf. Am fernen Horizont geht sie auf und wandert von einem Ende des Himmels zum anderen. Nichts bleibt vor ihrer Hitze verborgen. Und dann wechselt der Psalmdichter David das Thema. Ab Vers 8. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen, ist belebt und schenkt neue Kraft. Auf seine Gebote kann man sich verlassen. Sie machen auch den klug, der bisher gedankenlos in den Tag hineinlebte. Die Weisungen des Herrn sind zuverlässig und erfreuen das Herz. Die Befehle des Herrn sind klar. Einsicht gewinnt, wer auf sie achtet. Die Ehrfurcht vor dem Herrn ist gut. Nie wird sie aufhören. Die Gebote, die der Herr gegeben hat, sind richtig, vollkommen und gerecht. Sie lassen sich nicht mit Gold aufwiegen. Sie sind süßer als der beste Honig. Herr, ich will dir dienen. Wie gut, dass mich dein Gesetz vor falschen Wegen warnt. Wer sich an deine Gebote hält, wird reich belohnt. Wer aber kann erkennen, ob er nicht doch vom rechten Weg abkommt? Vergib mir die Verfehlungen, die mir selbst nicht bewusst sind. Bewahre mich vor mutwilligen Sünden und lass nicht zu, dass sie Macht über mich gewinnen. Dann werde ich dir nie mehr die Treue brechen und frei sein von schwerer Schuld. Herr, lass dir meine Worte und Gedanken gefallen. Du bist mein schützender Fels, mein starker Erlöser. Dieser letzte Vers 15 ist uns aus der Luther-Übersetzung wohl bekannt. Lass die Worte meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Wie gesagt, Ferienzeit. Manche von uns waren schon im Urlaub. Wir hatten schon hinter sich, außer mir. Es sind noch ein paar unterwegs gewesen. Die, die jetzt im Urlaub sind, können wir nicht fragen, die sind ja nicht da. Wer hat den Urlaub vor sich? Oh, da freuen sich manche schon. Ihr habt recht, ihr dürft euch freuen. Und vielleicht begegnet euch oder ist euch begegnet die Freude, die David im Psalm 19 zum Ausdruck bringt. Die Freude an der Schöpfung Gottes. Wenn ich die Himmel betrachte, nachts den Sternenhimmel, wie er hier abgebildet ist, habe ich nicht selber gemacht, das ist vom Internet, aber wenn ihr den Sternenhimmel betrachtet nachts, einfach mal Zeit nehmt, ganz egal wo ihr seid, ich hoffe, dass ihr ihn auch sehen könnt, dass da nicht dauernd Wolken davor schweben, dann freut euch einfach an dieser Größe, die unfassbar ist. So ist Gott. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes. Und man spürt es diesen Sätzen von David ab, wie sehr ihn das bewegt. Wie sehr er das wahrnimmt, dass die ganze Schöpfung ein Reden Gottes ist. Eine Offenbarung von seinem Wesen und seiner Herrlichkeit. Ein paar wenige Gedanken. Angenommen, unser Planet Erde, wenn die Entfernung der Erde zur Sonne nur geringfügig größer oder kleiner wäre. Angenommen, die Erde würde sich langsamer oder schneller drehen. Schon eine einzige dieser Veränderungen würde ausreichen, um alles menschliche Leben auszulöschen. Wäre die Erdachse nur geringfügig in die eine Richtung verschoben, dann würden wir erfrieren. Wäre es in die andere Richtung verschoben, würden wir gebraten. Gott hat alles mit großer Präzision geschaffen. Je mehr unsere Physiker, Biologen und andere Wissenschaftler über unser Universum erfahren, desto deutlicher wird, wie sehr es auf unsere Lebensbedürfnisse zugeschnitten wurde. Wie es einfach passt, dass Leben hier möglich ist. Nur in dieser Konstellation von Zusammenhängen ist menschliches Leben überhaupt möglich. Dr. Michael Denton, Professor der Humanmolekulargenetik an der Uni von Otago in Neuseeland, kam zu folgendem Schluss. Alle Erkenntnisse der Biologie stützen die These, dass dieser Kosmos so geschaffen ist, dass er Leben und besonders menschliches Leben ermöglicht. Das höchste Ziel des Universums besteht darin, die Herrlichkeit Gottes zu offenbaren. Und wenn die Wissenschaftler so dahinter kommen, wie die Zusammenhänge sind, man kommt aus dem Staunen nicht heraus. Also wir können diese Herrlichkeit Gottes in jedem Teil der Schöpfung sehen. Von den mikroskopischsten Lebensformen bis hin zur riesigen Milchstraße. Von den Sonnenaufgängen und den Sternen bis hin zu den Stürmen und Jahreszeiten. An der Natur können wir erkennen, dass Gott mächtig ist, dass er Vielfalt und Schönheit liebt, dass er ein Gott der Ordnung und Weise und kreativ ist. Lasst also in euren Urlaubstagen das auf euch wirken. So, nehmt euch Zeit, es wahrzunehmen. Gott hat es wunderbar gemacht. Staunt mit David darüber. Es ist wirklich so, dass Gott an der Schöpfung erkannt wird. Der Apostel Paulus schreibt es im Römerbrief Kapitel 1, Vers 20. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird von Erschaffung der Welt an in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien, die Menschen, die nicht an ihn glauben wollen. Man kann es an der Schöpfung erkennen. David staunt einfach darüber. Das muss jemand sich ausgedacht haben. Ein anderer Professor sagte, Gott muss ein Mathematiker sein. Also Gott ist der Kreator. Staunen über diese Herrlichkeit. Für diese Information, Schöpfung, braucht die Schöpfung keine Worte. Der Schöpfer hat einfach seine Spuren hinterlassen. Die Beschreibung der Sonne bei dem Psalm 19 stellt den Gipfel dieser Betrachtung dar. Ihr Licht gibt Leben und Wärme. Nichts bleibt vor ihrer Hitze verborgen. Und es gibt eine kleine Fabel von einem König, der Gott sehen wollte. Er versprach den Weisen seines Königreichs eine hohe Belohnung, wenn es einem gelänge, ihm Gott zu zeigen. Nach vielen nutzlosen Versuchen kam ein weiser Mann zum König und bat ihn zunächst einmal, die Sonne zu betrachten. Sehr schnell musste der König die Augen wieder schließen und sich von der Sonne abwenden. Darauf sagte der weise Mann: Mein König, wie kannst du Gott sehen wollen, wenn du schon eines seiner kleinen Geschöpfe nicht anschauen kannst? Die Schöpfungstaten Gottes sprechen eine ganz besondere Sprache, und wir kommen, wenn wir mal anfangen, sie zu betrachten und darüber nachzudenken, aus dem Staunen nicht mehr heraus und können vielleicht einfach nur wie David nur noch anbeten. Nur noch anbeten. Es war ein Pastor in Schweden, der dieses Lied geschrieben hat. Schweden hatte auch eine schöne Natur, war schon mal jemand dort, also der ein oder andere vielleicht. Der ist da auch durch die Natur gelaufen und hat daraufhin ein Lied geschrieben, weil es sein Herz so erfüllt hat, ähnlich wie David. Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen durch dein Allmachtswort, wenn ich auf alle jene Wesen achte, die du regierst und nährst fort und fort, dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du, wie groß bist du? Dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du, wie groß bist du? Blicke ich empor zu jenen lichten Welten und sehe die Sterne, unzählbare Schar, wie Sonne und Mond im lichten Äther zelten, gleich goldenen Schiffen, hehr und wunderbar. Dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Das Lied wird ja auch in unseren Tagen manchmal noch gerne gesungen, weil es einfach etwas zum Ausdruck bringt und zum Klingen bringt in uns. Wow. So groß ist Gott. Und das ist das, was David zum Ausdruck gebracht hat mit Psalm 19. Und wir können uns alle von Davids Vorbild hier inspirieren lassen, Gott aufgrund der Schöpfung zu ehren. Also ihr Urlauber, genießt die Schöpfung, freut euch, wie Gott Großartiges getan hat, wie groß er selbst ist. Das ist das Thema der ersten 7 Verse von Psalm 19. Eine Freude, die im Herzen von David aufgebrochen ist, einfach weil er die Schöpfung Gottes betrachtet hat. Ab Vers 8 klingt ein neues Thema auf, das auch eine Freude zum Ausdruck bringt, nämlich die Freude am Gesetz des Herrn, an seinem Wort. Denn wenn er das liest, da entdeckt er auch die Größe und Herrlichkeit Gottes. Und vielleicht ist das auch gerade für die, die im Urlaub sind, eine tolle Gelegenheit, ohne Druck des Alltags einfach Worte Gottes zu lesen und zu genießen. Wow, was mein Gott alles gesagt hat. Gott will doch zu uns reden. Zuerst hat er das durch seine Schöpfung getan, aber dann kam sein Wort, sein geoffenbartes Wort dazu. Gott spricht in der Bibel zu uns immer wieder auch ganz persönlich. Er ruft uns sogar mit unserem Namen. Er kennt uns, er liebt uns, er macht das alles deutlich, dass er Interesse an uns persönlich hat. Durch sein Wort erfahren wir das. Wir kommen bei Gott vor. Auf jeder Seite bin ich persönlich gemeint und herausgefordert. Die Bibel ist das größte und das beste Buch über den Menschen, sein Leben, seine Welt, seine Wege und Ziele, und führt darüber hinaus einfach immer zu Gott. Die Bibel ist das Buch, das eine Brücke baut von Gott zu uns ganz persönlich. Nur ein paar Beispiele. Das Wort Gottes heilt. Vielleicht ist ja der ein oder andere heute Morgen hier, nicht nur mit dem Schnupfen oder so, sondern auch mit anderen. Miriam sagt hoffentlich nicht mit Schnupfen, da hat sie recht. In unserer Zeit. Aber egal welche Wehwehchen oder echte Krankheit du mitgebracht hast, das Wort Gottes hat heilende Kraft. Allein wenn wir es wirken lassen in unserem Leben. Psalm 107, da steht in Vers 20, er sandte sein Wort und machte sie gesund und er rettete sie, dass sie nicht starben. Gott sendet sein Wort und wusch, passiert ein Wunder. Möchte man noch mehr davon sehen, ne? In Sprüche 4 kann man lesen: Mein Sohn, höre genau auf meine Worte, stimme meiner Rede zu und gehorche ihr. Lass meine Worte nicht aus deinem Blickfeld verschwinden, auch nicht im Urlaub. Halte sie fest im Zentrum deines Herzens, denn sie sind Leben denen, die sie finden, Heilung und Gesundheit für ihren ganzen Leib. Leute, das kriegt ihr rezeptfrei. Nehmt einfach die Bibel mit. Lasst sie in euch wirken. Das heilt sogar im Körper. Wow. Ein zweites Beispiel. Gottes Wort belebt uns. Ich liebe Kaffee und spüre auch die Wirkung des Kaffees in meinem Leben. Hat auch eine belebende Wirkung, gell? Aber es geht nicht um das allein. Wir wissen, wie in unserem Leben nicht nur eine körperliche Müdigkeit da sein kann, sondern auch eine Müdigkeit der Seele. Eine Müdigkeit, weil die Umstände einfach drücken und schwer sind. Und dann kommt Gottes Wort hinein und leuchtet ganz hell auf und belebt meine Seele. Bekomme ich neuen Mut. In Psalm 119 kann man lesen: Meine Seele klebt am Staub. Belebe mich nach deinem Wort. Und ich glaube, hier sitzen heute Morgen ganz, ganz viele, die sagen können: Ich habe das erlebt, dass mich in einer schwierigen Lebensphase ein Wort Gottes erreicht hat. Das hat mir sowas von Mut gemacht. Es belebt. Es richtet mich auf. Ein drittes Beispiel: Gottes Wort stärkt. Es geht in die ganz ähnliche Richtung, auch aus Psalm 119. Meine Seele weint vor Kummer. Richte mich auf nach deinem Wort. Ich glaube, diese Erfahrung kennen wir. Die brauchen wir aber auch immer wieder neu. Deshalb erinnere ich heute dran. David freut sich über die Schöpfung, aber er freut sich auch so sehr über das Reden Gottes in seinem Wort. Denn er erlebt es, wie es in seinem Leben etwas verändert, etwas neu macht. Gottes Wort gibt Verständnis, wenn man nicht weiß, wie es weitergeht, wenn man Rat braucht, wenn man Klarheit braucht, nicht mehr klar sieht. Psalm 119, da bin ich die ganze Zeit, da lest mal den Psalm 119 im Urlaub. Herr, lass mein Rufen vor dich kommen. Gib mir Einsicht entsprechend deinem Wort. Ich glaube, dass es wirklich wahr ist, was ich mal früher gehört habe. 90% vom Willen Gottes für unser Leben steht in seinem Wort. Es gibt immer noch 10%. Und es gibt immer noch die Leitung des Heiligen Geistes in besonderen Lebenssituationen. Aber Gott gibt uns Einsicht, wenn wir sein Wort lesen. Dann werden wir verstehen, was ich jetzt dran. Gottes Wort heiligt uns sogar. Jesus selbst sagt es, Johannes 17, in seinem hohen priesterlichen Gebet können wir es nachlesen. Sagt Jesus zum Vater: Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Wenn wir das Wort Gottes aufnehmen, dann heiligt es uns, dann macht es eine Veränderung in unserem Leben sichtbar. Und noch ein letztes Beispiel: Das Wort Gottes hat rettende Kraft. Jakobus befiehlt: Darum legt ab allen Schmutz und allen Rest von Bosheit und nehmt die Sanftmut, das euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu erretten. Also selbst ein kurzer Überblick, und das ist ja nicht erschöpfend, was ich jetzt gesagt habe, aber ein kurzer Überblick über die Macht und die Funktion vom Wort Gottes versetzen einen Hörer, der so geistlich das auch hört und beurteilt, in ehrfürchtiges Staunen. Gottes Wort hat Power. Es hat eine Kraft und es verändert. Und David beschreibt seine Freude, sein Staunen, nicht nur über die wunderbare Schöpfung, sondern über das wunderbare Wort Gottes. Und diese Freude an dem, wer Gott ist und was Gott tut und was er bewirkt, hat auch in seinem Herzen etwas verändert. Wenn man den Rest des Psalms liest, dann entdeckt man, es genügt eben nicht mehr, sich einfach an dem zu freuen, wie Gott sich offenbart in der Schöpfung, wie auch in seinem Wort. Er selbst verspürt den Wunsch: Ich möchte mich nicht nur an Gott freuen, ich möchte jetzt, dass Gott sich an mir freut. Ich möchte, dass Gott, wenn er mich anschaut, wenn er heute an mich denkt, dass Gott sich einfach freuen kann. Und es wird deutlich in diesem Psalm, wir können darüber nachdenken wir hier, darüber nachdenkt, dass er sich nicht gewiss ist. Er ist sich nicht gewiss, bin ich in meinem Leben in allen Punkten auf dem richtigen Kurs. Er hat keine Überheblichkeit in seinem Herzen, ich bin fromm und alles okay, sondern er fragt sich, gibt es in meinem Leben noch irgendwelche Dinge, die ich nicht erkannt habe? Ich find's großartig, wenn Menschen ihre Sünde erkennen und dann zu Gott gehen und sagen, vergib mir meine Schuld. Das ist ganz konkret, das ist nicht ein verschwommenes Gefühl über Sünde, sondern ganz konkret. Aber manches Mal entsteht diese Frage, wie vielleicht wie bei David, dass man sagt, okay, ich habe jetzt das Empfinden, alles was ich weiß ist okay, ich habe es mit Gott geklärt, aber vielleicht ist noch manches nicht okay, was ich gar nicht weiß. Und so ist die Einstellung von David geworden. Vielleicht gibt es in meinem Leben manches, was ich noch gar nicht weiß, was ich noch nicht verstehe, was Gott mir noch nicht gezeigt hat. Und er betet in diesem Psalm, vergib mir auch die verborgenen Fehler, die ich noch gar nicht weiß. Und vertraut auf Gottes Gnade auch darin. Und an dieser Stelle hat er am Ende dieses Psalms einen tiefen Wunsch. Dass die Worte meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein vor dir. Die Worte des Mundes und das Sinnen des Herzens wird in diesem Bild deutlich, das ihr wahrscheinlich gar nicht lesen könnt, selbst mit Brille nicht. Ich weiß nicht, wie gut die Brille sein müsste, die nötig ist, ein Fernglas vielleicht. Ne? Also, achte auf deine Gedanken, denn sie werden zu Worten. Achte auf deine Worte, denn sie werden zu Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden zu Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Aus dem Talmud. Ein wertvoller Gedanke. David hat den Wunsch, Gott, ich wünsche mir, dass meine Gedanken sich so verändern, dass du Freude dran hast. Es gibt so ein Lied, die Gedanken sind frei. Ne? Wenn ihr wüsstet, andersrum, wenn ich wüsste, was ihr jetzt alles denkt, hat mal ein Pastor zu seiner Gemeinde gesagt, würde ich euch alle rausschicken. Und dann hat er hinterher gesagt, wenn ihr wüsstet, was ich alles denke, würdet ihr mich rauswerfen. Was für Gedanken haben Macht in uns, wollen sich in uns festsetzen? Martin Luther hat es mal so ausgedrückt, du kannst mit den Gedanken vergleichen wie mit einem Vogel. Du kannst ihn nicht hindern, über deinen Kopf zu fliegen, aber du kannst ihn daran hindern, auf deinem Kopf ein Nest zu bauen. Und darum geht es. David wollte nicht, dass schlechte Gedanken ein Nest sich einnisten in seinem Herzen. Der hat Gott gebeten, bitte hilf mir, dass sogar in meinen Gedanken du dich freuen kannst über die guten Gedanken. Wenn du einen inneren Kampf führst mit deinen Gedanken, dass du sagst, Gott, ich will das nicht denken, das kommt nicht von dir, das lehne ich ab, das will ich nicht. Da freut sich Gott. Wenn du dich entscheidest in deinen Gedanken, ich will nicht in das gleiche Rohr blasen, wie die ganze Welt jetzt gerade bläst. Ich will deine Gedanken denken, Gott. Ich will, dass meine Gedanken rein bleiben, sodass du dich dran freuen kannst. Und die Worte meines Mundes. Herr, freu dich an den Worten meines Mundes. Was bringt der David dann Schluss zum Ausdruck in seinem Psalm 19? Im Jakobusbrief kann man lesen, wir verfehlen uns alle mannigfaltig. Wer sich aber im Wort nicht verfehlt, der ist ein vollkommener Mann und kann auch den ganzen Leib im Zaum halten. Und ein bisschen scheint Jakobus genau bei diesen Gedanken zu resignieren, wenn er schreibt, die Zunge aber kann kein Mensch bändigen. Du kennst es, ich kenne es. Dass wir irgendwas raushauen und am Ende denken, wie konnte ich nur? Und man kann es nicht mehr einfangen, nicht mehr zurückholen. Es ist ja schon draußen und richtet irgendwas an. Und wir kennen das, wenn du und ich über unsere Worte nachdenken, wo wir Dinge sagen, die andere verletzen und kränken. Wenn wir mit unseren Worten vielleicht die Hälfte zurückhalten und andere dadurch in die Irre führen, weil wir nur die halbe Wahrheit gesagt haben. Wenn unsere Worte kalt oder halbherzig gemeint sind und vielleicht andere sogar herabsetzen. Wir wissen um die Macht der Worte. Wir wissen, was sie bewirken können, im Guten wie im Bösen. Ein einziges Wort kann Leben retten und bewahren, kann einem Menschen sowas von wohltun, und ein anderes Wort kann tödlich sein, kränken, verderben, in Bitterkeit führen. Und deshalb hat David am Ende dieses Psalms den Wunsch zum Ausdruck gebracht: Gott, du bist so gut. Deine Herrlichkeit wird in der Schöpfung sichtbar, in deinem vollkommenen Wort. Bitte, Herr, bitte, hilf mir, dass mein Leben das widerspiegelt, was du bist. Dass meine Gedanken und meine Worte dir gefallen. Er hat den Wunsch, den tiefen Wunsch, dass sein Leben Gott gefällt. So wie in Psalm 27 David den Wunsch an Gott hatte: Ich möchte so sehr gerne in deiner Gegenwart leben und bleiben nach Möglichkeit. So viel Zeit, wie es nur geht, mit dir verbringen. So sehr hat er jetzt den heißen Wunsch, sein Leben soll wirklich eine Strahlkraft haben im positivsten Sinn. David, der, wie wir wissen, ein Mann nach dem Herzen Gottes war, traut seinen eigenen Worten und seinen eigenen Gedanken nicht über den Weg. Er macht aus dieser Erkenntnis ein Gebet und sagt: Lass die Worte meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein vor dir, mein Fels und mein Erlöser, mein Gott. Und ich möchte einladen, dass wir in diesen Sommerwochen, Ferienwochen, ob wir nun hier zu Hause schon wieder arbeiten oder ob wir den Urlaub vor uns haben, einfach uns das bewusst machen lassen, wenn wir die Schöpfung betrachten, wenn wir das Wort Gottes betrachten. Wie groß bist du? Und dass wir den Wunsch im Herzen tragen wie David. Ich wünsche mir, dass meine Worte, dass meine Gedanken diese Herrlichkeit Gottes widerspiegeln in dieser Welt. Machst du das zu deinem Wunsch? Lasst mich beten. Vater im Himmel, danke, dass du in unserem Leben am Wirken bist, dass du unsere Augen, unser Herz geöffnet hast, dass wir die Wunder deiner Schöpfung betrachten und staunen, dass wir dein Wort immer mehr verstehen können und es unser Herz aufbaut und heilt sogar. Aber hilf uns auch, wie David, ein Herz zu haben mit der Sehnsucht, dass die Worte meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein vor dir, Gott. Danke, dass du so heilsam in unserem Leben wirkst. Amen.